ARD Urban Pop Musiktalk mit Peter Urban.
Das zeigt sich ja auch auf der ersten Platte, die dann herauskommt. Das sind übrigens die Aufnahmen, die im Studio praktisch als Demoaufnahmen gemacht worden sind. Und das sind die Aufnahmen, die die Plattenfirmen erst abgelehnt hatten.
Das ist die Stimme, das ist die Band und das ist die Frau Sade. Wir sprechen heute über sie und ihre Musik. Peter, hallo.
Hallo, Oke.
Ja, Sade ist nicht nur ein Thema für Menschen, die Musik mögen, sondern auch immer gleich ein Image, ein Look, ein Stil, möchte ich sagen, oder?
Ja, es ist beides. Es ist ein Gesamtkunstwerk, muss man wirklich sagen, in diesem Falle. Obwohl sie gar nicht so scharf war auf großen Glamour oder so. Man denkt immer, sie wäre diese Chic-Frau. Sie ist eigentlich eine Landfrau. Sie sagt sehr, sie wäre eher ein Landmädchen, als dass sie nur ein städtisches Model wäre oder sowas. Das war immer ein bisschen fremd für sie. Aber darüber reden wir ja ausführlich. Und das Lustige ist ja gleich der Name. Die Amerikaner, ich habe jetzt kürzlich nochmal ein Interview von 2024, naja, so eine Art Reportage gesehen, da sagt der Mann immer noch Sade, Sade oder Sade. Ich meine, die haben es nicht begriffen, dass das Sade heißt. Oder die Briten haben am Anfang gesagt Sade, aber später haben sie dann gelernt, dass es eher Sade ist.
Also bevor wir gleich zu den Einzelheiten kommen, der tollen Bandgeschichte von Sade oder der tollen Musikgeschichte, auch die Persönlichkeit, ganz, ganz spannende Herkunft, ganz interessante Lebensgeschichte dazu und tolle künstlerische Entwicklung und vor allem großartige Musik. Ich meine, dass auf der ersten Platte oder der ersten Single sogar sowas wie ein Aufkleber drauf war, wo man, es spricht sich übrigens also SH und dann Sade, ja. Leute, also damit ihr wisst, wie das ausgesprochen wird. Ich weiß nicht, ob das für Amerika war, ob
ja,
man hat sich gewohnt.
Auch für England, glaube ich, weil ich meine, die würden ja sonst sagen Sade oder so ähnlich oder Sadie, ne? Also das wäre albern, aber es kommt natürlich aus dem Afrikanischen, weil Sade Adu hieß ja ursprünglich gar nicht Sade, sondern Helen. Helen ist ihr Vorname. Fola Sade, das ist Yoruba und Fola Sade heißt Reichtum, also Wohlstand, Reichtum. Und das war eigentlich ihr Name. Und damals hieß sie als kleines Mädchen eben Fola Sade und abgekürzt Sade.
Haben wir schon einen Teil ihrer Herkunft erläutert. Viele wissen das auch sicher. Sade Adu hat einen nigerianischen Vater und eine britische Mutter. Sie ist in British Nigeria, in British Nigeria ist sie geboren.
Ja, in Ibadan, das ist eine Stadt in Nigeria. Ja, damals war noch ein britische Dominion, also ein britisches, eine Kolonie. Ja.
Und kurz nach ihrer Geburt, wenn ich das jetzt richtig nachgelesen habe, ist diese Kolonie unabhängig geworden, ja. Also man sagt dann ja zurückgegeben worden sozusagen, also damit hat sie die ersten, ich glaube, Kleinkinderjahre auch in Nigeria verbracht.
4 Jahre, ja. Die Eltern haben sich in London aber kennengelernt, denn der Vater war Student und ist später dann in Nigeria Wirtschaftsdozent gewesen und die Mutter ist Britin und ist eine Krankenschwester. Und die haben sich kennengelernt, dann ist die Mutter mit nach Nigeria gezogen, aber die Ehe ging in die Brüche nach 4 Jahren und dann kehrte die Mutter nach England zurück. Und das war sicher nicht einfach für Sade, aber ich meine, sie sagte später auch, sie liebte ihren Vater und ihre Mutter und die waren nun getrennt. Die Mutter zog nach England zurück und zwar in ein kleines Dorf in East Anglia, das ist an der Ostküste. Auf dem Dorf wohnten sie und die Mutter war eine Bezirkskrankenschwester. Also eine Krankenschwester, das ist so eine typische Sache des britischen Gesundheitssystems. Da gibt es eine Bezirkskrankenschwester, die reist herum und kümmert sich um alte Leute, um kranke Leute. Also so praktisch eine staatliche Nurse, eine Krankenschwester. Gute Eigenschaft eigentlich, hätte man hier übernehmen können, aber ist nicht so. Dafür ist aber der restliche der Gesundheitsdienst doch etwas unterentwickelt mittlerweile ja, in Großbritannien.
So gesehen. Ich will einmal vorweg sagen, bevor wir sind ja schon voreingestiegen bei Sades Person, wenn man über die Musik spricht und über die erfolgreichen Alben, zu denen wir ja gleich auch kommen, die ja große Hits beinhalten und tolle, großartige Musik und auch wirklich manche Wendungen, die man vielleicht gar nicht erwartet bei Sade, ist es doch so, damals, als Sade bekannt wurde mit der Musik, war es eine Band, die sich auch Sade nannte, die natürlich diese Person als Zentrum hat, aber es ist eine feste Gruppe, die sozusagen immer hinter ihr gestanden hat. Ist das soweit richtig?
Das ist soweit richtig, aber zu der Entwicklung kommen wir ja.
Ja, zu der kommen wir nochmal.
Genau. Aber das ist wohl wahr. Es ist eigentlich nicht nur die Sängerin Sade, sondern es ist die Band Sade, was es ein bisschen kompliziert macht für manche.
Genau, deswegen habe ich gedacht, wir sprechen es gleich mal an.
Man bekommt es schon hin.
Genau, okay.
So put your hands together for Sally. She saved all those young men. Put your hands together for Sally. She's the one who cared for them. She's doing a dirty work. She's the only one who cares. Doing a dirty work. Dirty work.
Sie ist aber einfach in England groß geworden.
Ja, in Großbritannien und so. Auf dem Dorf wirklich. Und sie sagt selbst, da waren nur Jungs und da hat sie immer mit Jungs gespielt. Sie war draußen den ganzen Tag auf Bäumen rauf und runter. Also überhaupt nicht dieses feine Stadtkind, sondern ein richtig derbes Landkind. Wuchs dann zum großen Teil bei den Großeltern auf, die dort auf dem Land lebten. Und ihr Großvater, eine Figur, die eher aus dem katholischen Linkssozialismus kam, der auch Sympathien für den spanischen Bürgerkrieg hatte und so weiter. Eine Herkunft, die nicht so typisch britisch war. Und die zogen dann mittlerweile dann auch in die Stadt Holland on Sea, das ist in der Nähe von Colchester. Das gefiel ihr dann nicht so gut mehr, weil dann ein Stadtleben, das war eigentlich nichts für sie. Aber da die Mutter fulltime arbeitete, war sie meistens bei den Großeltern. Und sie war in der Schule ziemlich gut, besonders in der Kunstschule. Und das waren die Dinge, die sie in Colchester machte. War so gut in der Colchester Art School, dass dann sie nach London ging und dort auf die renommierteste Kunstschule, die St. Martin's School of Art, kam, dort aufgenommen wurde und da 3 Jahre studiert hat. Also voll abgeschlossen, ein Studium für Modedesign, Fashion Design hat sie gemacht.
Diverse prominente Absolventen sind da, bekannte Modeschöpfe haben da ihr Studium.
Galliano zum Beispiel.
Ja, und John so Galliano, genau, ganz genau. Zum Beispiel aber eben ein sehr renommiertes College. Das heißt, wenn man dann da fertig war, dann hatte man schon sehr gute Chancen erstmal eigentlich.
Hätte man, aber so war das noch nicht gestrickt. Also es war nicht so, dass das automatisch eine Karriere hieß. Sie hat während dieses Studiums schon gemodelt, zum Beispiel für Spandau Ballet. Die haben mal eine Modenschau gemacht in New York. Und da gibt es ein Foto, wo Sade, also 61 ist das.
Moment mal, die britische Band Spandau Ballet hatten in New York
eine Modenschau inszeniert. Vielleicht war es eine Promotion-Aktion und da war Sade eines der Model. Also, aber ihr Modeln gefiel ihr nicht so, weil sie war eher eine schüchterne Persönlichkeit. Also sie war zwar burschikos mit ihren Jungs auf dem Land, hat auch übrigens, das ist immer das Überraschende, wenn man jetzt ihre Stimme im Kopf hat, eine unheimlich tiefe Sprechstimme, rauchig, richtig tief, also gar nicht wie die Gesangsstimme. Also das ist schon sehr interessant.
Also ich will einmal vorwegschicken, schon mal ein paar Lorbeeren. Die Musik ist natürlich großartig, es lohnt sich auch über Sade zu sprechen, das machen wir ja heute auch. Aber es ist nicht so einfach gewesen, finde ich zumindest, über Sade viel herauszubekommen, weil sie sehr zurückhaltend ist. Du hast Interviews gefunden, ich nicht so viele, ehrlich gesagt. Es gibt keine Bücher, es gibt kaum Zeitschriftenartikel.
Ja, ich musste schwer in die Recherche gehen, ganz ehrlich gesagt, um das rauszukriegen. Britische Zeitungen von 2010, 2011 oder auch ein Rolling Stone Artikel von 1985 und solche Sachen. Da konnte man noch Sachen erfahren, die man eigentlich sonst gar nicht weiß. In den Bios steht das nicht drin. Gibt es eigentlich Bücher?
Nein, es gibt kein einziges über sie.
Kein einziges. Sie hasst es, eigentlich im Mittelpunkt zu stehen. Der ganze Star-Rummel ging ihr immer auf die Nerven. Deswegen hat sie wahrscheinlich auch immer gesagt, nein, ich will kein Buch.
Aber sie hat dann ja auch, also nicht nur sich mit Mode befasst, sondern ich meine, daher ahnt man, kommt dann sicher auch ein großes, sagen wir mal, Stilbewusstsein. Das hat sie ja später auch immer ausgezeichnet. Ja. Die weiß einfach, wie es geht und sie weiß auch, was toll aussieht. Aber sie hat relativ ärmlich auch gelebt zu der Zeit offenbar.
Ja, also ist so, sie hat dann einen eigenen Laden aufgemacht. Sie hat Herrenmode designt, hergestellt und verkauft in einem eigenen Laden, der sehr klein war, in Camden Market, und hat in der Zeit aber mit einem Freund, einem Journalisten, Robert Adams, in Squats gewohnt, also in besetzten Häusern. Zum Beispiel ganz lange in einer Feuerwache, die nicht mehr benutzt wurde. Da haben sie gewohnt, die natürlich auch keine Heizung hatte. Da hatten sie irgendwelche Strom gab's wohl, also Elektroöfen, und damit haben sie geheizt. Also Geld war eigentlich nicht da von ihrer Familie, doch nicht so. Und ich glaube, wenn man dann so einen kleinen Laden aufmacht, muss man auch hart kämpfen. Musikalisch, das hat sie immer gesagt, hat sie Soulmusik gehört. Die ganzen Klassiker, Nina Simone, Curtis Mayfield, Al Green. Das war so ihre Musik, die sie wirklich sozialisiert hat. Und naja, ist ja auch kein Wunder. Das war einfach auch tolle Musik in der Zeit, in den 70ern, in denen sie aufgewachsen ist, und dann aber auch, als sie erwachsener wurde.
Das macht sie aber noch nicht automatisch zu einer Sängerin.
Nee, wohl nicht. Nee, das kam echt überraschend, hat sie selbst dann immer erzählt. Komplett überraschend, es war auch nicht ihr Plan, sondern sie wurde dann einfach mal gefragt von dem Manager einer Londoner Band. Pride hieß die Band. Die brauchten eine Background-Sängerin. Und der fragte, kannst du singen? Weil sie sagte, warum fragst du mich denn? Ja, you're black, sagte er. Naja, als Halbschwarze, sie ist ja, war ja ein gemischtfarbig, nahm man dann in England auch immer an, die muss ja Soul singen können. Mann, ne? Das typische Klischee. Sagt sie, ich kann aber nicht singen, sagt sie. Na gut, dann hat sie trotzdem vorgesungen, wurde auch nicht genommen. Aber da die keinen anderen Ersatz fanden, hat sie dann doch den Job gekriegt und war dann die Background-Sängerin dieser großen Band Pride. Ich habe dann mal ein Video gesehen von dieser Band, das waren ungefähr 8 Leute, und die sangen dann in einer Vierergruppe vorne, waren da 4 Sänger vorne, die so ein bisschen, das war so ein bisschen wie Hair oder so Musical-artig, so eine Popular Soul Band, die tourte, waren im Kleinbus rumgefahren, sind durch England und sehr, sehr viel gespielt haben. Und in der Zeit hat sie nun ihre ersten musikalischen Erfahrungen gemacht. Und dann die Musiker, die da gespielt haben, mit denen hat sie sich angefreundet, besonders mit dem Gitarristen und Saxophonisten Stuart Matthewman. Und mit dem hat sie schon angefangen, auch Songs zu schreiben in der Zeit. Und sie haben dann gemerkt, wir haben so eine Kleingruppe in der großen Gruppe, und da haben sie so das eigene Vorprogramm gemacht. Sie haben dann vorher als Quartett oder Trio gespielt und sind dann auch schon mal selbst aufgetreten. Nicht unter einem extra Namen, das lief alles unter dieser Pride Show.
Okay, das war sozusagen dann so ein Set, was sie vorweg gespielt haben, und genau. Dann schon mal, konnte man schon mal so ein bisschen zeigen, wo die Reise hingeht sozusagen.
Genau.
Okay.
Und irgendwann beschloss sie dann wohl mit den anderen Musikern, das war also dieser Matthewman und der Bassist Paul Denman, eine eigene Band zu gründen, und der Schlagzeuger Paul Cook, der auch bei Pride spielte, sich davon, sagen wir mal, zu lösen und eine eigene Band aufzumachen. Und dazu kam noch ein Keyboarder, Andrew Hale. Der Schlagzeuger Paul Cook, der wurde aber schon 84, bald nach der ersten Platte, entlassen. Ich weiß nicht, woran das lag, musikalisch oder die Chemie stimmte nicht. Jedenfalls zu dieser Band, die sich dann formte, gehörten nur diese vier, Matthew Mann, Hale, Denman und Sade, die Sängerin. Und man übernahm ein cleverer Zug, anstatt sich irgendwie Apfel zu nennen oder Birne, hat man den Namen von der Sängerin genommen, was irgendwie ein kluger Zug war, glaube ich, Sade.
Aber eben, da geht natürlich dann auch die Konzentration nochmal, weil sie natürlich auch sehr hübsch ist und sie wusste auch, was sie machen muss auf der Bühne offenbar. Das zentralisiert sich schon auch auf sie. Das ist natürlich schon dabei.
Das ist dabei, aber sie ist ein anderer Typ, weil was mich immer ehrlich überrascht hat, normaler Vorgang wäre Sängerin. Die Band trägt auch noch ihren Namen. Dann ist die Sängerin der Solostar und die Band ist die kleine Begleitband. Und das ist in diesem Fall komplett anders. Noch heute sind das diese vier, dieses Quartett. Und das Überraschende ist auch, das wusste ich auch nicht, die haben von Anfang an und bis heute alle Profite, alle Tantiemen durch vier geteilt. Ey, das liegt aber auch an dieser Treue, diesem Kameradschaftsgefühl von Sade. Alle sagten immer, die ist so anhänglich und loyal, das ist schon mehr wie so ein Glaube an einen Clan. Das ist eben keine, die einen Solo-Ehrgeiz hat. Was heißt, ich muss im Mittelpunkt stehen und mir sind die anderen egal. Der normale andere Vorgang wäre gewesen, Sade macht Aufnahmen mit ihrer Band und macht dann irgendwo ein Soloalbum mit Quincy Jones oder mit irgendjemandem, der aus Hollywood kommt. Das hat die nie gemacht. Keine Lust dazu. Die wollte treu mit ihrer Gruppe arbeiten und das ist doch irgendwie auch ein wunderbarer Zug.
Sie ist dann aber auch mit dieser Band, dieser formierten Band, Sade, ja, einfach aufgetreten in Clubs.
Ja, also
Ronnie Scott, habe ich gelesen,
ist sie genau, aufgetreten. Ronnie Scott, das war noch als Teil von Pride, also als Vorprogramm von Pride, da hat sie in Ronnie Scott gespielt. Aber dann sind sie eben als diese Band Sade schon in 83, vor dem ersten Album, sind sie auch in Europa gewesen. In Wien haben sie zum Beispiel gespielt. In den USA haben sie gespielt. In der Danceteria, einem berühmten New Yorker Club. Und sie haben in London oder in England in verschiedenen Clubs gespielt. Aber das hieß nicht, dass sie nun gleich von den Plattenfirmen verfolgt wurden. Also so war das überhaupt nicht. Sie mussten erst auffallen und das passierte dann, als ein Manager sie dann sah, irgendwann dachte, oh, das muss doch auch mal zu einer Platte werden. Und er kontaktierte den Produzenten Robin Miller. Robin Miller ist ein Mann, der in der Zeit schon sehr erfolgreich war, hatte Platten aufgenommen mit den Fine Young Cannibals, Working Week und vielen anderen. Und der hat die Band kennengelernt und hatten nun Demos oder Aufnahmen aufgenommen mit dieser Band. Es kam, glaube ich, so, dass der erste Durchbruch kam und die Aufmerksamkeit, als sie in einem sehr, sehr angesagten, hippen Kunstzentrum spielen, dem ICA, dem Institute of Contemporary Arts in London. Und daher war auch dieser Auftritt von der Zeitschrift The Face gesponsert. Das war so das Szene-Magazin in England, in London in der Zeit. Und das half nun dem Renommee, einfach dem Ruf dieser Band in London. Auf einmal hieß es dann, oh ja, das ist ja eine interessante Band.
Das sind die von
Band.
Der Party.
Ja,
oh, ja, okay.
Genau.
Verstehe, aber zwei Sachen einmal. Du hast schon gerade ein paar Bandnamen fallen gelassen. Das ist dann ja schon die Zeit, wo eben auch in England eine Musikwelle, sage ich mal vorsichtig, hochkam, die eben mit diesen Bands zu tun hatte. Das war so ein bisschen jazzig, bisschen soulig,
ja,
bisschen aber auch 80er Jahre. So Everything But The Girl, Working Week, Fine Young Cannibals.
Robin Miller war auch Produzent von Everything But The Girl. Aber ja, zum Beispiel Brand New Heavies, Incognito und so, das fing da alles an. Später nannte man das dann Acid Jazz. Das wurde eine bekannte Stilart, die so eine Mischung aus Soul und Jazz war, ein bisschen Lounge Music, die ein bisschen intimer und natürlicher Klang als der vorherrschende Sinti-Klang der britischen Bands, die aber die erfolgreichen Bands in der Zeit waren. Es ist nun so, dass die Aufnahmen, die gemacht wurden, die wurden natürlich auch den Plattenfirmen vorgespielt. Das war so im Laufe des Jahres Ende 83 und keine Plattenfirma wollte die Aufnahmen haben. Die fragten dann, wo sind denn hier die Synthes? Wo sind die Syndrums? Was soll dieses Saxophon? Denn bei Chardé klang man immer, und das schien diesen Leuten der Plattenfirmen altmodisch, 70er Jahre. Also nein, wo ist denn das? Da musste man dann nachhelfen und man kreierte ein Event. Und es wurde ein Riesenkonzert mit Einladungen veranstaltet in einem großen Club, der Heaven heißt. Das war Anfang 84. In der Zeit waren also Bands wie Depeche Mode und Heaven 17 und Duran Duran erfolgreich. Und außerdem der Freund von Sade, Robert Elms, war Journalist, der auch für The Face schrieb. Der überredete nun die Zeitschrift, Sade, diese unbekannte junge Sängerin, aufs Cover zu tun.
Ach so, okay.
Und auf dem Cover stand dann The Face of 84. Also das erschien Anfang 84. Und das sorgte nun doch für Aufmerksamkeit. Und dann wurde dieser Gig veranstaltet im Heaven. 1000 Menschen standen vor der Tür, weil es gibt ja so Sachen, die sind so gehypt, dass man sagt, da müssen wir hin. Wir haben keine Einladung, wie komme ich da rein? Also es waren 1000 Leute vor der Tür. Die Plattenfirmen wurden aber wirklich mal aufmerksam. Und am Tag nach diesem Auftritt wollten alle Plattenfirmen diese Frau und diese Band unter Vertrag nehmen. Alle. So, und dann hatten sie die Auswahl. Und da waren sie nun sehr klug. Einige wollten natürlich gleich berühmte amerikanische Produzenten holen für diese Sängerin, die so ein bisschen British Soul sang. Andere machten andere Angebote und mit großen Vorauszahlungen. Und sie nahmen dann einen Vertrag an, und das war sehr, sehr klug, wo die Vorauszahlung nicht so groß war, aber ein hoher Prozentsatz garantiert wurde. Tantiem, Anfänger kriegen manchmal nur 5% oder so. Die bekamen 15% der Einnahmen, was für eine Band extrem viel ist. Und
für eine unbekannte Band.
Für eine unbekannte Band sowieso, aber eben nur eine kleinere Vorauszahlung. Vor allen Dingen, sie ließen sich garantieren komplette Freiheit. Sie als Band und Künstler konnten immer entscheiden, wann ein Album rausgebracht wird, wie lange das dauert und was sie machen wollen. Künstlerische Freiheit. Und das war sehr, sehr klug, was sich später sehr gelohnt hat. Zeigt aber auch schon, dass Sade auch in dem Alter schon, und sie schien auch damals schon die bestimmende Kraft zu sein, gesagt hat, ich möchte das so. Ich möchte nicht hier einfach nur einen prominenten Pop-Produzenten aus Amerika haben. Nein, ich möchte mit meinen Jungs die Platten machen und das machen, was wir wollen.
Das ist, finde ich, schon eine erstaunliche Geschichte. Also sie haben sich sicher entwickelt, auch im Aufnahmeprozess und so. Das wäre ja komisch, wenn nicht. Aber die müssen von Anfang an sich ziemlich einig gewesen sein, was sie denn so wollen.
Ja, der Stil war wohl klar, weil das zeigt sich ja auch auf der ersten Platte, die dann herauskommt. Das sind übrigens die Aufnahmen, die im Studio praktisch als Demoaufnahmen gemacht worden sind. Die ist nicht nochmal neu aufgenommen worden, sondern das war schon so gut. Und das sind die Aufnahmen, die Plattenfirmen erst abgelehnt hatten. Erst nach diesem großen Hype, die ihre Meinung geändert haben. Ich meine, da denkt man schon über die Qualität von Plattenfirmen-Menschen nach, die Entscheidungen treffen.
Okay, das ist Diamond Life. 1984 ist das Debütalbum dann rausgekommen und ist es ja ein Hammer, muss man echt sagen. Das ist unglaublich gut.
Ja.
Your love is king, crown you with my heart. Your love is king. Your kisses ring round and round and round my head, touching the very part of me. It's making my soul sing, tearing the very heart of me. I'm crying out for more. Your love is king.
Wann ist es dir aufgefallen? Also natürlich wahrscheinlich mit diesem ersten Album.
Ja, sofort. Also ich dachte, ich hörte das und es entsprach auch genau. Mir persönlich waren ja also diese New Wave, New Romantic, Synthie-Bands, die fand ich interessant, aber mir fehlte so die soulige Basis. Das klang mir alles ein bisschen zu klinisch. Und dann kam da nur eine Band, die Grooves hatte. Allein wenn man die Grooves hört, ein dominanter Bass. Der Bass ist ja extrem wichtig bei Sade. Der spielt tolle Riffs, tolle Sachen. Gitarren sind gar nicht so wichtig. Die spielen so Rhythmuselemente mehr. Ein Saxophon, okay. Und immer ein guter, souliger Groove. Und gute, tolle, attraktive Melodien auf diesem Album.
Inside.
und eine Sängerin, die sehr interessant ist, weil die klang nämlich nicht wie die übliche Soul-Sängerin, so in der Gospel-Tradition mit viel Power und Soul rausgeschrien. Nee, die klang eher cool und gelassen. Und da fragte man, wo kommt das denn jetzt her? Mich erinnerte das ein bisschen an Michael Franks, das ist ein amerikanischer cooler Soul, Jazz-Soul-Sänger, an Steely Dan so ein bisschen, so der Stil. Ein bisschen die Stimme wie Astro Gilberto, ne? Dieses ja, ganz ja,
ohne
zarte,
viel Vibrato, ohne, so, ne?
Ne? Mhm, ja. Manche Töne von Nina Simone, wenn Nina Simone cool singt, manchmal ist die ja dann auch sehr gospelig, aber, oder aber auch französisch, ein bisschen wie Juliette Gréco. So klang das für mich und das kombiniert mit souligen Grooves, fand ich super interessant. Und dann kommt noch dazu der Look, das Visuelle. Man, es war ja schon das Videozeitalter fing er an. Man sah Bilder und dann war da diese Frau, die großartig aussah und auch Stil hatte. Ich meine auch von Gréco, immer schwarzer Rollkragenpullover. Diesen ganzen französischen coolen Stil hatte Sade ja auch in sich. Die klang ja nicht, die sah ja nicht wie eine Amerikanerin aus. Ne? Das war voll europäisch.
Auf jeden Fall war das immer unheimlich stimmig, das finde ich auch. Mhm. Jetzt ist es ja so, dass diese, also man hat in der Tat, also erstmal kann man dieses Album nur feiern, weil das ganz großartig ist. Mhm. Voller großartiger Songs. He's loving with another girl and playing with another heart. Placing high stakes, making hearts ache. He's loved in seven languages. Diamond nights and ruby lights.
Dominant auch diese Fender Rhodes Klänge, so ein weiches E-Piano, auch nicht normal. Also das ist wie die Soulmusik Curtis Mayfield der 70er oder sowas, aber in der britischen Popmusik war das irgendwie doch was Neues und keine Synthies, was ja auch mal ganz erholsam war, fand ich.
Genau, deswegen ist, finde ich ja auch, sie wirkt womöglich irgendwie cool, aber es hat nicht was, also es widerspricht sich ein bisschen, es ist trotzdem nicht synthetisch oder entrückt oder so. Es wirkt ja trotzdem, hat es was, wenn du so willst, Sinnliches oder was Warmes, ja, irgendwie, trotz ihrer Coolness. Das ist irgendwie, ja, eine Reibung, die da entsteht, die ganz, die funktioniert auf jeden, ja, Fall.
Gemacht haben. Sie sind ja keine Virtuosen, das war auch ganz deutlich. Der Saxophonist ist gut, aber es sind nicht Leute, die da große Soli da abliefern, darum ging es gar nicht, sondern gute Songs, kluge Arrangements, auch dass Sade nicht den riesigen Stimmumfang hatte, das merkte man ja auch. Also es war keine, die von unten nach bis ganz oben singen konnte, sondern die war schon in einer begrenzten Lage tätig. Aber das machte nichts. Das war cool.
Genau, und deswegen ist es auch so, sie entzieht sich ja quasi dieser Erwartung wie so, weiß ich nicht, Gladys Knight oder so, wo man denkt, die jetzt kommt gleich, jetzt warte, jetzt gleich kommt die große Jubelarie oder so. Es ist eher, sie wird irgendwie wie Partnerin zu diesem Saxophon, finde ich. Ja. Weil das hat ja ähnliche Wärme und so eine ähnliche Reibung, finde ich. Die wechseln sich ja oft auch ab mit der Melodie oder es kommt dann so eine zweite Stimme dazu. Also ganz clever gemacht, finde ich. Aber es funktioniert vor allem. Aber es gab auch Kritiker damals, habe ich jetzt auch nachgelesen, die sagte, na, das ist ja nicht Fisch, nicht Fleisch. Das ist nicht soulig genug dafür. Es ist eigentlich ein bisschen so Jazz, aber richtig Jazz ist es auch nicht. Es gibt ja, nur so eine Instrumentierung.
Es gab immer den Begriff Ersatz-Jazz. Das deutsche so. Wort Ersatz. Weißt du? Aber das ist wieder mal typisch. Besonders von der britischen Musikpresse gab es dann auch schon mal schwere Kritik. Weil es war nun Folgendes. Musikjournalisten, die liebten gerne was Raues, was Scharfes, was Lautes oder so. Das war ihnen alles zu weich. Denn erstens sangen sie eben nicht wie so eine Soul- oder Gospel-Schauterin, die sie nun gut fanden. Und es war eben einfach gute Musik für Winebars oder für Dinnerpartys. Ne? Also das ja, darf man ja nicht verkennen. Es groovte ja, leise, schön vor sich hin, es klang nett. Und dafür war ja Sade auch perfekt, wirklich. Und ehrlich gesagt, die Rockpresse, die hasste Winebars und Dinnerpartys. Das war nichts für Rock'n'Roll. Ne? Das war natürlich total seltsam, denn eigentlich war sie unheimlich originell und als Persönlichkeit war sie extrem überzeugend, selbstbewusst, aber auch schüchtern. Und sie hatte von Anfang an auch geplant, ich will nicht viele Interviews machen, wir achten auf unsere Präsentation, wir sorgen dafür, dass das so gemacht wird, wie die Fotos sind. Wir wollen einfach nicht ein Werbeartikel sein, der überall rumgereicht wird. Wir wollen das machen, was wir wollen.
Frankie, didn't I tell you, you've got the world in the palm of your hand. Frankie, didn't I tell you, they're running at your command. You know the tricks as if they're your invention.
Außerdem ärgerte sich Sade, sagt sie später, über die Bemerkung, dass sie nun Musik für Yuppies machen würden. Das stimmte gar nicht, fand sie. Sie kommt aus einer Working-Class-Vergangenheit, die auch noch linkssozialistisch ist. Sie war sehr, sehr politisch bewusst und spendete zum Beispiel Geld mit ihrer Band für streikende Kohlearbeiter, die in England damals einen großen Kampf mit Margaret Thatcher auszustreiten hatten und so weiter. Also sie war auf der Seite. Egal, der Erfolg war bombastisch. Also das erhielt dann das Album Diamond Life, auch den Brit Award für das beste britische Album. Es gab Hitsingles. In den USA kam es dann erst im Februar 85 raus und war dann aber auch höchst erfolgreich dort.
Es hat sofort etwas, was heute noch funktioniert. Es ist immer noch frisch. Es hat sofort was auch in den USA und England und auch in Kontinentaleuropa funktioniert hat. Ganz stark, muss man echt sagen, dass das so diesen Nerv getroffen hat.
Und der herausragende Song ist natürlich für uns und war für mich auch der Smooth Operator. Der ging mir sofort so unter die Haut. Your Love is King war eher so ein ruhiger Song, aber Smooth Operator ist gleich, hat einen unendlich attraktiven, hypnotischen Groove. Oder auch Hang On To Your Love.
So if you wanted to get stronger, you better not let go. You gotta hold on longer if you want your love to grow. Gotta stick together, hand in glove. Hold tight, don't fight, hang on to your love. Heaven's name, why are you walking away? Hang on to your love. In heaven's name, why do you play these games? Hang on to your love.
Es gibt zum Beispiel eine Aufnahme aus dem Alabama in München.
Ja, im Oktober 84. Schon hat eigentlich alles drin, was diese Band ausmacht. Ne? Tolles Äußeres, wunderbar coole Musik, gut gespielt. Es gibt dann auch noch, kann man auch bei YouTube sehen, einen Auftritt beim Montreal Jazz Festival, der ist im Juli. Da merkt man, da ist sie noch ein bisschen unsicherer, auch stimmlich wackelt das manchmal. Und sie steht da in so einem schwarzen Ledermantel, absolut cool. Aber damals noch bewegt sie sich kaum. Also sehr, sehr ein bisschen steif, also ein bisschen unsicher noch auf der Bühne.
Es gab dann eben auch im Sommer 85, nach Diamond Life, 84 ist Diamond Life rausgekommen, 85 gab es den Auftritt bei Live Aid.
Ja, richtig.
Und das ist ja, auch, muss man sich mal klar machen, da tritt ja nun einfach mal, wir wissen das alle, aber das Who is Who, die Superstars der Zeit auf. Und Sade, wie kam dir das vor?
Ja, sie war ja mittlerweile erfolgreich, insofern ein großer, attraktiver Name. Und es gibt Berichte von der Bühne, dass sie extrem aufgeregt sein muss. In dem Zusammenhang mit den anderen großen Künstlern stand sie nun da als relativer Neuling und hätte gezittert wie Espenlaub. Aber man merkt es an dem Auftritt eigentlich nicht an. Also der ist wirklich überzeugend. Nur drei Songs sind da zu hören. Is It a Crime, Your Love is King und Why Can't We Live Together? Die Coverversion von Timmy Thomas, die ja auch einen politischen Inhalt hat. Also das waren sehr bewusste Songs, eben bewusst nicht die leichtere Hitsingle Smooth Operator, sondern die Songs, die ein bisschen Meaning und Botschaft hatten.
Sollen wir vielleicht nochmal, darauf wollte ich eh nochmal zu sprechen kommen, auf eben Why Can't We Live Together? Das war ja auch ein in gewisser Weise ein Statement, irgendwie sowas auf eine, hätte sich das auch sparen können. Das ist eben auf der ersten Platte drauf. Das ist eben, das prangert eben Rassentrennung an oder Rassismus in dem Sinne. Und das ist ja auch mal, ne?
Und auch Kriege und soziale Bürgerkriege und soziale Streits und Uneinigkeiten oder Ungerechtigkeiten in der Welt. Und der Song, das war ein klares Statement, ne? Deswegen kann ich auch verstehen, warum sie ein bisschen sauer war über diese Assoziation mit der oberflächlichen Yuppie-Szene. Sie müssen sich aber auch vorwerfen, warum haben Sie das Album Diamond Life oder das spätere Album Love Deluxe? Das hat ja diesen bisschen brandartigen Touch, der eigentlich gar nicht mit der Band zu vereinen ist.
Ich glaube, das ist immer noch ein Spiel auch. Aber du hast natürlich total recht. Diamond Life, das hätte auch eine Platte von Madonna zu der Zeit heißen können oder so. Das hätte man sich auch nicht drüber gewundert. Das ist nicht der Fall. Aber sie schafft es sehr gut. Man muss sich das ja klar machen, vor einem Fußballstadion und einem weltweiten Millionenpublikum. Ja. Muss man erstmal machen so.
Und diese Musik zu spielen, das war ja nicht lauter Rock. Sondern das war schon, also da hörst du jeden Ton, also das kannst du nicht mit einer großen fetten Gitarre zumüllen, auf Deutsch gesagt. Also da musst du schon sensibel gut Musik machen, also das war bewundernswert. Ja, im selben Herbst erschien dann schon das zweite Album, auch wieder von Robin Miller produziert. Und das
Promise heißt es ja.
Ja, das sofort dann auch sogar noch erfolgreicher wurde. Nummer 1 in England war auch in den USA. Klingt ein bisschen düsterer, finde ich.
Finde ich auch. Es klingt irgendwie trauriger, finde ich. Es klingt irgendwie trauriger. Es hat noch mehr sowas. Ich habe gedacht, das ist so eine noch dunklere. Der Nachtclub ist noch dunkler.
Ja, die Songs sind, das ist für mich immer so. Die Songs sind alle, fast alle in Moll. Dazu aber auch, das ist das Schöne an Chardy, so viele Neuner-Akkorde oder Sechser, also so, die nicht die reinen Akkorde sind, sondern da sind eben erweiterte Töne dabei, auch in den Gesangsmelodien. Interessant eben auch für Leute, die nicht nur rein Pop hören wollten, sondern die also auch Jazz liebten.
Ich wollte einmal darüber sprechen, worüber sie singt. Sie singt sehr, sehr viele Liebesgeschichten, sind es also Begegnungen, Abschied, ja, Liebeslieder sind es einfach, aber auch oft so, das fällt mir bei Promise dann spätestens auf, Geschichten von, die sie beobachtet quasi, Geschichten von Frauen.
Ja.
Von Sally ist, glaube ich, auf Diamond Life drauf, hier ist Jezebel oder wie heißt
das? Das sind Frauengeschichten, das stimmt. Oder auch manchmal auch autobiografische Sachen. Auf Diamond Life war zum Beispiel der Song drauf, When Am I Going to Make a Living? Und das ist ja ein realistischer Text, den sie selbst geschrieben hat, als sie noch ihren Modeladen hatte und wenig Geld und dass sie im Regen von einer Busstation nach Hause ging, fiel ihr diese Zeile ein, wann kann ich endlich so viel Geld verdienen, dass ich davon leben kann? Und hat das aufgeschrieben, das war die Basis für diesen Song, auf einem Briefumschlag geschrieben. Also insofern, um noch einfach die Armut auch nochmal auszudrücken und der am Anfang das war, aus dieser Szene, der kommt, als sie ihre erste Session bei Top of the Pops, der britischen Popshow im Fernsehen, hatte für Your Love is King. Das war im März 84. Da war es in England, Februar, März 84, da war es extrem kalt und da wohnte sie immer noch in dieser Feuerwache, in diesem besetzten Haus. Und das hat ihr Freund berichtet. Und in der Nacht, als sie von Top of the Pops nach Hause kam, war die Toilette zugefroren. Das ist nicht das Leben eines typischen Popstars.
Das kann man nicht so sagen. Ne?
Also insofern, solche Sachen, diese bewussten Dinge, tauchen auch hin und da in den Texten auf. Jezebel wasn't born with a silver spoon in her mouth. She probably had less than every one of us. She knew how to walk. She knew how to bring the house down. Can't blame her for her beauty.
Promise funktioniert wunderbar, es ist ein großer Erfolg.
85. Ja, und gute Songs drauf. Also ich meine, Is It a Crime ist auch ein wunderschöner Song und Sweetest Taboo ist einfach ein genialer Song. If I tell you now,
das ist ja auch, ich glaube, der erfolgreichste Song dieses also ausgekoppelte Song gewesen, die Single. Oder Never As Good As The First Time war auch sehr erfolgreich.
Ja, es handelt aber oft eben auch nicht von glücklichen Liebeserlebnissen. Ne? Also es ist immer von Verlust, Trauer, Schmerz, so ein bisschen ist immer drin. War wohl auch eine Zeit, wo also auch in ihrem Leben sehr, sehr viel passierte. Sie trennte sich dann von ihrem alten Freund Robert Elms. Das war auch 85 so der Fall. Und wie gesagt, da gibt es dann also sicherlich eine. Sie hat das immer sehr bedeckt gehalten. Das war nicht in der Presse, obwohl die britische Boulevardpresse, die ja berüchtigt ist, natürlich versuchte, auf Teufel komm raus, dem neuen großen britischen Popstar auf die Füße zu treten und zu gucken, mit dem ist sie jetzt und so, was ist ihr neuer Freund. Es muss schrecklich gewesen sein. Paparazzi, die sich aus Bäumen runterseilten und wollten irgendwelche Aufnahmen machen. Und also sie hatte es gehasst. Sie stand wirklich nicht gerne im Mittelpunkt. Diesen ganzen Rummel fand sie schrecklich und ja, den bist du ausgesetzt. Wenn so einem Geschäft anscheinend bist, besonders in England.
Und in England muss es besonders gnadenlos sein, das glaube ich auch. Mhm. Sie ist auf Tournee gegangen dann auch und diese Band kam dann auch nach Deutschland offenbar.
Ja, 86 war sie in Deutschland zum ersten Mal. In Hamburg spielte sie im CCH. Der Auftritt war sehr solide, aber sie war immer noch sehr statisch auf der Bühne. Sie stand da ruhig und für mich ist der besonders in Erinnerung geblieben, weil an dem Tag hat sie hier in Hamburg was gesagt. Sie hat nämlich einen Song, Your Love is King, einem von mit ihr befreundeten deutschen Journalisten gewidmet, Hans Krüger, der Journalist bei Sounds war, der aber dann auch für einen Musikverlag gearbeitet hat und ganz wichtig war in der Vermittlung von Sade nach Deutschland. Er hat also ganz viel, er hat glaube ich auch diesen Auftritt im Alabama arrangiert und er hat ganz viel für ihren Erfolg in Deutschland getan und war wirklich befreundet mit ihr und Hans war leider manisch depressiv und ist dann gestorben, tragischerweise, kurz vor dem Konzert. Und das hat sie dann da erwähnt. Und das war also ein sehr, sehr emotionaler Moment, der einem nicht aus dem Kopf geht. Und Ja, und dann nimmt sie sogar einen Film auf, was ja auch kein Wunder ist, oder?
Nee, das ist kein Wunder, aber das ist ja ein besonderer Film, das ist nämlich Absolute Beginners. Der ist ja, wo ja auch der bekannte Bowie-Song, der Titelsong ist quasi, das ist ja ein Musikfilm, der handelt ja, und da tritt sie als Nachtclub-Sängerin auf. Also es sind keine große tragende Rolle. Mhm. Es, ich möchte fast sagen, der Soundtrack, der Film ist ganz gut, der Soundtrack ist berühmt.
Ja.
So, der ist nämlich ganz gespickt von tollen Leuten und eben auch von Sades Auftritt. Ich glaube, da singt sie aber keinen Sade-Song, ich glaube, sie singt einen Soul-Klassiker.
Einen Klassiker singt sie da.
Stronger Than Pride ist das nächste Album, das kommt 1988 raus, also nach Tournee und sowas ist, denkt man immer so, das ist aber Zeit vergangen, aber natürlich muss man auch erstmal neues Zeug schreiben. Mhm. Sie ist wieder, genau wie die ganze Band, das hast du am Anfang gesagt, sie ist die Produzentin im Prinzip mit der Band zusammen. Die überlegen sich die Arrangements, die
machen das alles. Ja, das ist aber die erste Platte, die sie selbst produziert haben. Die ersten beiden waren von Robin Miller produziert, aber sie haben denselben Techniker genommen. Und man muss schon sagen, 88, da war mittlerweile auch eine Menge in ihrem Privatleben passiert. Sie hatte geheiratet, sie hatte einen spanischen Filmregisseur kennengelernt, Carlos Scola in der einen Quelle, in der anderen heißt er Carlos Pliego. Wie er nun heißt, weiß ich nicht. Vielleicht Carlos Pliego Scola. Jedenfalls ist sie für ihn und mit ihm nach Madrid gezogen, hat geheiratet. Und das ging irgendwie nicht gut. Nach einem Jahr waren sie wieder getrennt und haben sich scheiden lassen. Und das hat doch sie sehr belastet. Also das merkt man schon auch. Das zweite Album, dieses dritte Album hat ja ein bisschen gedauert. Also das zweite war 85, Ende 85, dieses 88. Also es waren über 2 Jahre dazwischen. Aber ja, mit schönen Wunder. Love is Stronger Than Pride. Allein der Titelsong, mein Gott.
Ich musste natürlich daran denken, dass Stronger Than Pride, das ist lustigerweise ja mit ihrer alten Band zu tun hat.
Das ist auch noch gut.
Kleines Wortspiel,
genau.
Aber vielleicht hat es nichts damit zu tun. Nee. Ich war fast erstaunt damals, als die Platte rauskam, weil sie sie ist vorne auf dem Cover drauf, das ist jetzt nicht so erstaunlich, aber sie wirkt eben ganz natürlich, es ist vielleicht auch künstliches Licht, aber es wirkt wie Sonnenlicht, sie hat, ich glaube, Sommersprossen, ihr Haar ist nicht ganz sortiert irgendwie,
genau.
Da ist jemand, ist ein bisschen natürlich, ein bisschen weniger auf cool, auf total elegant gestylt, ja, auch eine neue Facette dabei vielleicht.
Manches klingt auch persönlicher, zum Beispiel ein bluesiger Song, Haunt Me. Standardstücke wie Paradise, was auch ein Single-Hit war. Paradise hatte einen fantastischen fantastischen Groove. Und früher gab es die Angewohnheit der Plattenfirmen, die ich sehr toll fand, auf den Singles, da war auf der A-Seite der Song mit Gesang, auf der B-Seite die Instrumentalfassung. Und die habe ich genommen und habe es praktisch für mich als die Standard-Unterlegmusik genommen. Habe alles, was ich da früher aufgenommen habe oder in Live-Sendungen, war immer Paradise lag drunter und groovte wunderbar vor sich hin. Also cool, ich glaube, ich nehme das Ding mal wieder. Hoffentlich kriege ich es noch. Die Single finde ich wahrscheinlich nicht mehr, aber vielleicht gibt es ja irgendwo mal hin.
Ja, das ist ja wunderbar.
Ist super schön.
Viele werden sich sicher erinnern, wenn sie das hören. Laufen lassen, damit Leute tanzen. Das hat trotzdem eine Wärme, weil das eben auch handgemacht wirkt. Also das ist ganz gelungen, finde ich. Ganz, ganz großartig. Aber einen Song habe ich gedacht, bei Give It Up habe ich gedacht, ja, das kann auch Mick Hucknall singen. Das klingt wie Simply Red ein bisschen.
Genau, das
oder?
Ist ein sehr poppiger, souliger Popsong, ehrlich gesagt. Klingt auch ein bisschen anders. Hat mal ein Trompetensolo drin, was auch neu ist. Deswegen auch vielleicht Simply Red. Die haben immer eine Trompete. Okay, ja. Aber da habe ich auch gedacht, was wäre eigentlich passiert, wenn jetzt Sade mal mit einer anderen Gruppe Musik gemacht hätte? Zum Beispiel mit den Crusaders oder in Amerika mit Studiomusikern, die rund um Steely Dan tätig sind. Was für Musik hätte die dann gemacht? Das hätte ich dann doch vielleicht mal ganz spannend gefunden, aber hat sie nicht gemacht, wird sie nicht machen. Insofern ist das Spekulation und Theorie.
Die Reise, die sie trotzdem ja angetreten hat, die ist deswegen nicht langweilig. Man denkt nicht, wir haben jetzt über 3 Alben gesprochen, es ist so, dass sie ja noch 3 weitere Studioalben macht, und sie hat noch 2 Live-Alben, die sie herausbringt und einzelne Songs, darüber sprechen wir noch. Es ist trotzdem nicht ausrechenbar, finde ich. Also man muss schon überlegen, wo die Reise hingeht. Vielleicht hätte ihr das mal ganz gut getan, aber sie braucht, glaube ich, auch diesen sicheren Raum irgendwie mit diesen anderen Musikern, oder?
Ja, das ist, glaube ich, extrem wichtig, diese Familie. Das Gefühl, immer mit diesen Leuten zusammen zu sein. Und nicht auch, das ist auch Teil ihres Vertrags gewesen, sie hat sich nicht drängen lassen von Plattenfirmen, die dann gesagt haben, ja, jetzt muss aber das nächste Album kommen oder so. Nee, das war wohl Teil des Vertrags und das hat ihr auch persönlich sehr, sehr gut getan, sich Zeit zu lassen. Es gibt sowieso eine Bemerkung, die ich nochmal sagen muss. Ihre Mitmusiker sagen und auch ihr Freund, sie hat kein Zeitgefühl. Also sie braucht immer sehr lange für Entscheidungen. Millimeter sind für sie wie Meilen. Das heißt, wenn sie eine kleine Sache entscheiden muss, dauert das ewig. Oder sie weiß gar nicht genau. Deswegen ist auch, glaube ich, fühlt sie sich so wohl in dieser Familie, weil ihr da niemand irgendwie Ärger gemacht hat und irgendein Problem daraus kreiert hat. Dieses bisschen Träumerische, das hatte sie dann auch in sich und ehrlich gesagt, darüber können wir auch im zweiten Teil reden.
Das machen wir. Wir haben eine erste Folge gerade aufgenommen über Sade, über ihre Musik, über diese Popmusikerscheinung, über diese tolle Band. Das waren die ersten 3 Alben, über die wir gesprochen haben mit Sade. Da kommt aber noch viel mehr. Das machen wir dann im zweiten Teil. Vielen Dank für jetzt, Peter.
Ja, danke, Uke. Mr. Baby.
Amy Winehouse, die Soul-Ikone aus London. So ein Feeling. Was für eine Stimme. Viele haben diesen Song gecovert und bringen ganz unterschiedliches Licht ins Dunkle. Ich bin Roland Kunz, Host des Musikpodcasts Interpretationssache. Geht wieder mit mir zusammen auf neue Hörabenteuer. Jede Woche gibt's bei uns einen Song und mehrere Interpretationen im Vergleich. Ab dem 5. August sind wir mit 6 neuen Folgen zurück. Unter anderem Back to Black, Summertime von George Gershwin, Feeling Good von Michael Bublé, so stark performt, und dann eines der beliebtesten Klassikwerke. Genau, Smetana, die Moldau. Die ganze Geschichte fand ich sehr bewegend und freue mich drauf, sie euch zu erzählen.